Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mindgame Fußball Podcast, der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge hast du sicher schon im Titel gelesen, ein Must-Tier für jeden Fußballer, der Profi werden will. Wahrscheinlich ein Must-Tier für jeden Fußballer, vielleicht sogar ein Must-Tier für jeden Menschen. Denn es geht um brutal, brutal spannende Themen. Kein Spaß. In dieser Folge sind Informationen drin, Tipps drin, wo andere Menschen tausende Euro ausgegeben haben, um mal an diese Informationen zu kommen. Deswegen freue ich mich einfach riesig für dich, dass du hier diese Folge hören kannst, die Zeit für dich nimmst und wünsche dir einfach, dass du da die Sachen, die sich für dich stimmig anfühlen, anhören, umsetzen kannst, weil es kann echt ein extremen Fortschritt für dich, für dein Leben, für deine Karriere bedeuten. Und yes, wir hatten auch einen außergewöhnlichen Menschen mit zu Gast hier, und zwar den Tobias Levels. Ex-Bundesligaspieler, hat bei Gladbach gespielt, Ingolstadt gespielt, Düsseldorf gespielt. Mittlerweile ist er als ganzheitlicher Gesundheitsberater unterwegs, berät dort und hilft dort Profifußballern weiter, nochmals mehr aus sich herauszuholen. Yes, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen zu dieser Folge. Ich wünsche dir einfach viel Freude beim Reinhören und leg dir wirklich ans Herz, da in die Umsetzung zu kommen, weil wie schon gesagt, es kann echt einen extremen Fortschritt für dich, eine höhere Lebensqualität, erfolgreichere Karriere, all das bedeuten. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt rein in diese Folge. Viel Spaß dabei. So, da sind wir hier mit dem Tobias Levels, den habe ich heute hier mit am Start und ich freue mich schon riesig auf dieses Gespräch. Ich glaube, da wirst du auch einiges mitnehmen können für dich. Kurze Vorstellung von meiner Seite sozusagen, der Tobi hat selber, war Profifußballer, hat bei Gladbach gespielt, bei Düsseldorf gespielt, bei Ingolstadt gespielt, also hat sehr, sehr viel erlebt und auch gesehen im Profigeschäft und ist arbeitet mittlerweile als holistischer Gesundheitsberater und Ernährungsberater, ebenfalls als Heilpraktiker, da ist er gerade dabei, die Ausbildung zu beenden, um dann auch Fußballer zu begleiten, dort in diesem Bereich sozusagen bewusster zu werden und reinzugehen, und hat vor allen Dingen auch noch eine Marke aufgebaut, Mae, eine Marke, soll ich auch gleich nochmal sagen, Tobi, die vegane, zuckerfreie und regionale angebaute Produkte vertreibt, genau. Yes, Tobi, willst du noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen?
Aber du hast eigentlich schon alles gesagt. Wie du richtig gesagt hast, war ich 12 bis 13 Jahre Fußballprofi, habe einiges gesehen, einiges mitnehmen können für mich persönlich und habe jetzt während der Karriere eigentlich schon dieses Fernstudium gemacht zum holistischen Gesundheitsberater und habe jetzt vor 2 Jahren mein Heilpraktiker angefangen. Bin da jetzt bis April noch eingebunden und dann muss ich die Prüfung noch ablegen, die mir hoffentlich gelingt, dass ich da bestehe. Und parallel dazu war es mir immer ein Anliegen, den Leuten dieses Thema Ernährung und diesen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit näher zu bringen. Deswegen habe ich die Marke gegründet. Und wir machen, wie du gesagt hast, vegane Produkte, die also frei von isoliertem jetzt Industriezucker sind. Wir machen Säfte, Nussmilch, Frühstücksvarianten, Salate, Nussmus und ist nicht ganz einfach in dieser Corona-Zeit für alle Menschen, die wirtschaftlich irgendwie aktiv sein wollen. Aber es macht Spaß und es geht Schritt für Schritt. Und schauen wir mal, wo das hingeht.
Ja, super. Du hast gerade auch angesprochen, so wie das Schritt für Schritt geht, ging ja auch deine Entwicklung Schritt für Schritt, sehr wahrscheinlich. Jetzt ist es ja so, wir haben es ja gerade schon gehört, ein bisschen anderen Weg eingeschlagen als vielleicht andere Ex-Profi-Fußballer. Viele werden Manager und machen was ganz anderes, so investieren in Immobilien. Du bist jetzt, hast dich komplett dem verschrieben, der Ernährung und vor allen Dingen auch so, diesem ganzen Prozess. Kannst du uns da mal so mitnehmen, wie so deine Karriere ganz grob verlaufen ist und wie du da dazu gekommen bist, zu diesem Thema?
Ja, ich habe mit in der B-Jugend beim letzten Turnier, bei einem Sommerturnier in Venlo, habe ich einen Leberriss davon getragen. Da gab es einfach einen Unfall im Spiel, wo ich mit dem Torwart zusammengeprallt bin und dann notoperiert werden musste, hatte einen doppelten Leberriss und habe mich aber relativ schnell regenerieren können. Das hat so 3 Monate gedauert, bis ich dann wieder auf dem Trainingsplatz stand. Bin dann eigentlich relativ zügig 2 Jahre später Profi geworden. Und dann, wie es im Profi-Dasein dann so ist, hat man 3-4 Mal im Jahr dann wirklich größere Blutuntersuchungen. Und dann war es bei mir immer so, dass die Leberwerte ein wenig zu hoch waren, nicht dramatisch, jetzt nicht im, also im pathologischen Bereich, aber doch ein wenig erhöht. Und dann hat der Internist von Borussia damals mich in die Uniklinik geschickt nach Düsseldorf und dann haben die mich quasi auf den Kopf gestellt, die Leber komplett auseinandergenommen und haben aber eigentlich nichts gefunden. Und das Endresultat war dann, dass ich medikamentös eingestellt werden sollte, weil man einen Gendefekt in dem Leberlappen diagnostiziert hat. Und warum auch immer, wir haben früher in der Familie nicht außerordentlich gesund gelebt, wir haben sehr durchschnittlich gelebt. Aber Medikamente waren immer so ein Tabuthema bei uns. Ich habe auch früher, ich kann mich daran erinnern, nie, als ich krank war, irgendwelche Antibiotikatherapien oder so gehabt. Wir haben immer echt nur das Mindeste gemacht und Medikamente waren nie ein Thema und deswegen habe ich direkt gesagt, dass ich das nicht machen werde, also dass ich da ziemlich bereit bin, mein Leben lang Medikamente zu nehmen. Und das war für mich so der Startschuss, wo ich angefangen habe, mich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, mich mit der Leber im Speziellen auseinanderzusetzen. Was macht die Leber? Wo ist die gelegen? Was ist das für ein Organ? Wie verstoffwechselt die zum Beispiel Zucker? Weil ich wusste, dass ich zu der Zeit auch wirklich, ja, wenn wir so in den ersten ein, zwei Profijahren, dann waren wir vielleicht 3, 4 Mal in der Woche essen beim Italiener und eigentlich gab es da zu 90% der Zeit immer irgendeinen Nachtisch. Das weiß ich von mir selber. Ich habe da immer irgendeinen Nachtisch gegessen. Und ich kannte meinen Zuckerkonsum und habe angefangen, durch die Recherche, durch das Wissen, was ich mir angeeignet habe, dann Industriezucker komplett zu streichen aus meinem Ernährungsplan. Habe zuerst den Industriezucker im Kaffee weggelassen und habe dann nach 2, 3 Wochen gemerkt, ja, dass man auch wirklich in der Lage ist, den Kaffee zu schmecken und dass man vorher eigentlich nur Zucker geschmeckt hat, was man auch physiologisch begründen kann, weil die Nerven sich halt in so einem 3-Wochen-Rhythmus immer wieder erneuern auf der Zunge. Und dann Weißmehl habe ich komplett gestrichen. Das waren die ersten Schritte und dann hat es ungefähr 3 Monate gedauert, bis die Werte normal, also nach 3 Monaten waren die Leberwerte eigentlich im Normalbereich wieder. Und die Internisten konnten sich das nicht erklären und haben gefragt, was ich gemacht habe und so weiter. Ich habe ihnen dann gesagt, ich habe einfach nur den Industriezucker und Weißmehl bis jetzt weggelassen. Es scheint schon zu reichen, weil die Verbindung auch echt einfach ist. Also die Leber geht hin und macht aus überschüssigem Zucker Fett und lagert das Fett einmal in der Leber selber ein oder halt im Gewebe, im Körper. Und ja, deswegen sind die Leberwerte dann ein bisschen erhöht gewesen einfach. Und das war für mich der Startschuss. Ich habe dann weitergemacht, tierische Produkte immer weiter reduziert, habe weniger Fleisch, weniger Fisch gegessen. Milch war sowieso nie, ja doch zu der Zeit schon, noch mit 22 gab es dann öfters mal ein Latte Macchiato oder so. Milch habe ich dann auch komplett gestrichen, Käse habe ich zu 90% vielleicht gestrichen. Und so ging es dann immer weiter. Ich habe relativ schnell abgenommen. Ich weiß, zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, als die Werte erhöht waren, war ich so bei 85, 86 Kilo. Ich meine, ich bin 1,84 groß. Heute bin ich noch bei 79 Kilo. Also das sind dann 8 Kilo Unterschied, die ich auch während der Karriere schon so verloren habe, wo man natürlich merkt, was man eigentlich für einen Ballast vorher mit sich rumgeschleppt hat, der einfach viel zu viel ist und der nur damit zu tun hatte, dass ich platt gesagt sehr schlecht gegessen habe.
Also Abfall einfach.
Ja, klar. Abfall, das ist dann, da können wir ein eigenes Gespräch drüber machen,
Naja.
was tierische Produkte, tierische Proteine und so im Körper machen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, was das mit mir gemacht hat, wie gut mir das getan hat, wie mein Körper sich verändert hat, wie ich mich aber auch psychisch verändert habe mit der Zeit. Und das war für mich der Startschuss. Da ging dann irgendwann kein Weg mehr zurück. Ich glaube, kennst du, glaube ich, selber, da kommt dann eins zum anderen. Und wenn man so eine gewisse Grenze überschritten hat, irgendwann, dann geht es hinter die Grenze eigentlich nicht wieder zurück.
Ja, da gibt es eine schöne Metapher, wenn du einmal so über die Mauer geschaut hast, kannst du nicht mehr zurück, weil dann wirst du verrückt. Einfach. Du musst halt weiter da reingehen, definitiv. Super spannend. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass so einerseits die Ernährung, aber da gehören natürlich noch andere Dinge zu. Du hast auch gesagt, dass es dann psychische Auswirkungen auf dich hat, also in einem positiven Bereich sehr wahrscheinlich. So. Und du bist ja als holistischer Ernährungsberater auch mit dem Hauptfokus auf die Ganzheitlichkeit, ne? Kannst du da mal vielleicht den Jungs und Mädels, die hier gerade zuhören, so deine größten Learnings mitgeben, die du vielleicht für dich gemacht hast oder die du auch weitergibst an andere Fußballer? Ja, was man so sagen kann über die Ganzheitlichkeit, also was vielleicht so die Basic-Punkte sind, die jetzt jeder für sich so mitnehmen kann, was einmal dazu verstehen ist, um das ganze Ding greifen zu können.
Also auf die Ernährung bezogen jetzt kann ich sagen, dass nichts, was man oben reinwirft, keine Konsequenz hat für den Körper. Also man muss nicht glauben, dass man ein Glas Cola trinkt und dieses Gift, was es nun mal ist, wenn es im Körper ankommt, in Gold verwandelt wird. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein Gift und der Körper muss sich damit auseinandersetzen und der Körper hat das Problem. Das ist, glaube ich, für mich die größte Lehre oder das größte Thema, was ich einem jungen Sportler oder einer jungen Sportlerin mitgeben kann, sich so früh wie möglich damit auseinanderzusetzen, dass wirklich das, was man oben reinwirft, am Ende bestimmt, wie leistungsfähig ich bin, wie fokussiert ich sein kann, wie gut ich regeneriere, wie entspannt ich bin auch. Und darüber hinaus, was die holistische Herangehensweise angeht, ist halt der andere Bereich sehr, sehr groß, dieser psychische Bereich. Ich habe selber für mich auch schon früh, eigentlich ging es parallel mit der Ernährungsumstellung, mit autogenem Training angefangen. Ich glaube, da war ich so 22 oder so, geführtes autogenes Training, wo man einfach anfängt, den Arm zu spüren und die Wärme zu spüren in der Hand und Fuß zu spüren und so weiter. Das ist der nächste Bereich, der eigentlich unabdingbar ist, den man integrieren muss, den man kennenlernen muss, weil man sich selber dadurch auch enorm, enorm gut kennenlernt und weil da eine unglaubliche Energie und ein unglaubliches Potenzial verborgen liegt, was die sportliche Leistungsfähigkeit angeht. Um den Bogen zu schlagen, das ist halt auch ein Bereich. Wenn ich aktiv entspannen kann, wenn ich das lerne, aktiv zu entspannen, dann hat das Effekte auf meinen Körper, dann hat das Effekte auf mein Herz, auf meinen Blutdruck, auf mein vegetatives Nervensystem, auf meinen Schlaf, auf die Schlafqualität. Alles hängt mit allem zusammen. Und da müssen wir so ein bisschen mehr noch hinkommen als Individuen und auch als Gesellschaft, das wirklich zu verstehen, dass man eine riesen Eigenverantwortung hat, was die eigene Gesundheit angeht und dass die auch zu, ja, vielleicht 90%, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen Unfall hat, in der eigenen Hand liegt.
Super, richtig, richtig schön gesagt. Besonders ist es ja so, dass, weißt du, die Gesundheit ja einfach, weißt du, das ist, was jeder haben darf, was ja auch von Natur aus gegeben ist. Wir dürfen nur dafür sorgen, dass sie auch weiterhin am Start ist.
Ja.
So. Was auch super schön war, was du gesagt hast beim autogenen Training, wo du gestartet hast, so, da hast du deinen Körper mehr wahrzunehmen und so, hast du ja wahrscheinlich auch dann relativ fix gespürt, dass du nicht dein Körper bist, so, sondern dass das dein Werkzeug ist, mit dem du Fußball spielen darfst, der dafür sorgt, dass du die Sprints machen kannst, der dafür sorgt, dass du die Flanken reinspielst und so. Und da finde ich immer noch spannend bezüglich der Ernährung. Viele, also weißt du, wenn wir Auto fahren, ist ja auch wie unser Werkzeug, von A nach B zu kommen. Dort ja, werfen wir eigentlich nur das richtige Benzin rein oder vielleicht auch den richtigen Strom, wenn man ein E-Auto hat. Also so beim Körper ist viel nicht bewusst, was da oben reinkommt, dass das
Ja,
so
ist
eine
absurd.
Auswirkung hat.
Ja, total absurd. Es ist eigentlich der einfachste Zusammenhang, den es gibt. Er ist so einfach eigentlich, der Zusammenhang, und so logisch, aber vielen Menschen ist das wirklich nicht bewusst. Man kann den Menschen das aber nicht zum Vorwurf machen, weil das Umfeld, die Industrie genau eben das Gegenteil im Sinn hat und die Menschen darauf konditioniert.
Deswegen, ja, das möchte ich mal fix rausgeben an die Jungs und Mädels, die uns gerade zuhören. Hört wirklich so auf Tobis Worte, was er sagt. Das ist halt wirklich das, weil er es selber erlebt hat und auch die Entwicklung und auch was es wirken kann, erlebt hat. Lieber auf das hören als auf die Werbung. So. Weil die Werbung bringt uns halt ein bisschen weg davon und so weiter. Aber das hier ist halt the real shit. Das sind die letzten Prozente, die du rausholen kannst für deine Karriere. So. Genau. Wir waren ja schon beim Thema Ernährung und du hast ja schon gesagt, dann hast du auf Zucker verzichtet, Industriezucker, auf Weizenmehl, dann gewissermaßen auch auf Milch und so kam es Stück für Stück.
Ja.
Wenn du jetzt anfängst, mit einem Fußballer zu arbeiten, ich weiß, dieses Thema ist brutal komplex und wir könnten uns darin verlieren jetzt für Stunden, aber kannst du mal so die Hauptgrundpunkte sagen, also einerseits vielleicht warum kein Zucker, kein Weizenmehl und so weiter und was du jetzt jedem so für Säulen mitgeben würdest, der vielleicht, weißt du, schon sich damit beschäftigt hat, aber jetzt auch gerne mal reinstarten möchte, weißt du, die Ernährung auf ein nächstes Level zu bringen.
Also eigentlich, bevor man über das spricht, was man oben reinwirft, geht es erstmal um den Wasserhaushalt. Das ist mal das erste große Thema, was viel zu kurz kommt. Ich kenne kaum jemanden, der von sich aus sagt, na klar, trinke ich 3 bis 4 Liter stilles Wasser am Tag, gar kein Problem. Die meisten Menschen kommen auf 1,5 Liter. Dazu kommen dann noch halber bis ein Liter Kaffee, dann kommen noch ein paar Softdrinks dazu. Und dann ist das, was eigentlich schon wieder verloren und irrelevant, die anderthalb Liter. Also das ist mal das Erste. 3 bis 4 Liter stilles Wasser am Tag. Ohne das geht überhaupt nichts im Körper. Am Ende besteht unser Körper zu 70-75% aus Wasser. Und es ist ganz, ganz logisch, dass wenn wir diesen Wasserhaushalt nicht aufrechterhalten, unser Körper, unsere Zelle nicht funktionieren kann. Das betrifft jede Körperzelle am Ende des Tages. Das ist mal der erste, einfachste Zusammenhang eigentlich. Und wenn man jetzt, wie ich auch, aus dieser Zeit kommt, wo man eigentlich sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat und einfach gegessen hat, was auf den Tisch kam oder was gerade greifbar war, dann geht es am Anfang darum, wirklich Industriezucker zu eliminieren. Und der verbirgt sich überall. Also eigentlich kannst du sagen, heute, wenn du in den konventionellen Supermarkt gehst, nach Edeka oder so, du wirst kaum ein Produkt finden, was nicht von der Industrie vergiftet ist.
Letztens gesehen, Frischkäse 5 Gramm.
Ja, oder dann hier diese Säfte, die sie jetzt da anbieten und so weiter, die zu 90% irgendwie aus Birnen- und Apfeldickmark bestehen. Ist ein eigenes Thema. Auf jeden Fall würde ich das genauso machen wie ich, den Industriezucker wirklich zu eliminieren und dann auf vollwertige Mehle umzusteigen. Wenn man zum Beispiel Pasta isst, dass man Emma oder Dinkel oder Kamut-Vollkornnudeln zum Beispiel isst, dass man auf Naturreis umsteigt, dass man viel mit Quinoa oder Buchweizen oder Amaranth zum Beispiel ersetzt, um einfach zu schauen, dass diese isolierten Kohlenhydrate aus dem Körper bleiben, weil die sind das größte Problem. Der größte Unterschied, der einfachste Unterschied, den man eigentlich nennen muss, ist, eine weiße Spaghetti ist eigentlich ein riesiges Zuckermolekül, weil dieses Korn, beim Weißmehlkorn wird halt das komplette Weizenkorn genommen, die ganze Schale wird abrasiert, die eigentlich dafür verantwortlich ist, die ganzen Nährstoffe zu halten. Die gehen einfach weg. Am Ende bleibt eigentlich zu 98% ein Zuckermolekül übrig. Dann, wenn es im Darm kommt, ist es isolierter Zucker, es schürt Entzündungen im Darm, es entzieht uns Mineralstoffe, weil, okay, ich muss doch eine kurze Schleife
drehen. Ja, mach das.
Unser Blut hat einen pH-Wert. Der pH-Wert ist 7,36. Und wenn dieser pH-Wert nach rechts oder links umkippt, das ist ein bisschen, geht, ist es quasi neutral, kann man sagen, auf der Skala. Also 1 ist komplett sauer, 10 ist basisch quasi. 7 ist neutral und das Blut ist bei 7,36. Wenn das umkippt in eine oder die andere Richtung, sind wir tot. Das heißt, der Körper muss versuchen, diesen pH-Wert auf Teufel komm raus aufrechtzuerhalten. Ein Zuckermolekül ist so sauer, wie es halt nur eben geht. Das heißt, wenn dieses Zuckermolekül ins Blut kommt, muss der Körper schauen, oder auch in den Darm zum Beispiel, muss der Körper schauen, dass er das in den richtigen pH-Wert kriegt. Und dafür braucht er Mineralstoffe. Jetzt hast du aber keine Mineralstoffe oben reingeschmissen, weil du eine weiße Spaghetti gegessen hast und da keine Mineralstoffe drin sind. Das heißt, der Körper muss hingehen und seine Mineralstoffdepots im Körper anzwacken. Zum Beispiel Muskeln oder auch Knochen. Das heißt, er nimmt sich aus dem Knochen Magnesium und Calcium zum Beispiel, um diesen Zucker zu neutralisieren, damit wir quasi daran nicht sterben, platt gesagt. Wenn das passiert über einen langen Zeitraum, kann man sich vorstellen, was mit den Knochen passiert. Die verlieren Calcium, die verlieren Magnesium, wird keine Knochenmasse mehr aufgebaut, der Knochen wird instabil, der Knochen bricht irgendwann, wenn man jetzt zum Beispiel im Spiel eine Unfallsituation hat. Man sagt immer, kann er nichts machen, ne? Das sind ja Situationen, die passieren. Ich behaupte, dass wenn zwei Menschen in die gleiche Situation kommen und der eine ist perfekt ernährt, und der andere eben nicht und hat diese Situation, wo dem Knochen schon die Mineralstoffe geraubt wurden, wird dem perfekt Ernährten vielleicht nichts passieren. Und dem anderen wird der Knochen brechen oder splittern zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich das. Darüber hinaus, bei so isolierten Kohlenhydraten, ist der Darm ein Riesenproblem. Der Darm ist sowieso unser Zentrum für alles. Unser Immunsystem liegt zu 80% im Darm. Wenn da keine Mineralstoffe reinkommen und basische Ernährung, basisch würde heißen, sehr, sehr viele Mineralstoffe und Spurenelemente, dann kippt der Darm auch im pH-Wert auch um quasi und dann wird der sauer, dann kommen da Bakterienkulturen rein, die da nichts verloren haben, dann bilden sich Entzündungen, dann wird unsere Darmschleimhaut geschädigt, dann kommen da Löcher rein, dann ist man bei Allergien, dann ist man bei jeglichen anderen Krankheiten, entzündlichen Krankheiten, ob es jetzt Arthrose ist oder Arthritis oder Demenz und Alzheimer zum Beispiel. Das ist alles miteinander verbunden. Und Es fängt eigentlich, also wenn man das schon mal umgestellt hat, diesen isolierten Zucker aus der Ernährung zu streichen, dann ist man schon ein ganz, ganz großes Stück weiter.
Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil gesagt. Also letztendlich schon mal für dich jetzt, wenn du es direkt umsetzen willst, ein Wasserhaushalt brutal hochhalten, auf mindestens 3, 4 Wasser, stilles Wasser und ja, bestmöglich auch mit einer guten Qualität. Und dann vor allem den Industriezucker und das ja, rausnehmen, weil
Bitte
unter
kein
einer.
Leitungswasser. Bitte kein Leitungswasser.
Yes, ja, außer gefiltert und remineralisiert.
Ja, genau.
Yes, und halt genau da noch. Auch schauen, was du ja gerade gesagt hast, Tobi, die Mineralstoffe zu ergänzen, einfach, dass halt das auch verstoffwechselt werden kann. Sehr geile Erklärung mit dem pH-Wert im Blut, das wusste ich so auch noch nicht. Ein guter Kumpel von mir, der ist so im Bereich Biohacking auch sehr am Start und bewandert, der sagt zum Beispiel immer, das ist dann tote Energie. Jetzt weiß ich auch warum, wegen dem pH-Wert und so.
Ja, das ist auch so. Das ist auch so. In einem Salat zum Beispiel, in einem rohen Spinatsalat, hast du positiv geladene Ionen und Elektronen drin. Und in einer, keine Ahnung, einem Stück Fleisch sind die negativ geladen. Das heißt, es ist tot. Der Körper kann damit nichts anfangen. Das ist ein ganz einfacher molekularer Bezug und Erklärung, die wirklich so ist. Du bringst ja, tote Energie bzw. keine Energie in den Körper.
Ja.
Und rohe, sagen wir jetzt mal, ein roher Salat zum Beispiel mit Paprika, Gurke, Karotte, Grünkohl, Spinat, der bringt halt wirklich positiv geladene Ionen in den Körper und versorgt den Körper mit Energie.
Sehr geil. Und dann kommen nämlich nicht diese 8 Kilo, die du da hattest, so an Abfall.
Ja,
Genau.
genau.
So,
Dann ist man, kann man sich auch bewegen.
hängt es wieder zusammen. Yes. Ich möchte ganz kurz noch auf eine Sache eingehen, die du auch gesagt hast, so mit der Situation, wo dann eine Person verletzt wird, die andere nicht. Das ist genau das, was wir vorhin meinten, mit du kannst am einen bestimmten Punkt nicht mehr zurück, weil jetzt, du hast gerade zugehört, du weißt es ganz genau, dass es so ist. Und jetzt geht es auch darum, es umzusetzen, weil sonst auch das Mentale wieder reinspielt. Weil ab jetzt weißt du ganz genau, okay, wenn ich dort am Start gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht verletzt worden. Und deswegen macht es auch Sinn, in die Umsetzung zu gehen von dem, was Tobi gerade mitgegeben hat. Sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt ist ja
Also auch
auch
bei muskulären Verletzungen, also
genau, ja,
Muskelzerrungen,
absolut.
Wasser und so weiter, die sind ja so häufig und ich sage, ein ganz, 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 ganz großer Teil hat wirklich mit der Ernährung zu tun. Das Bindegewebe leidet auch ungemein darunter. Wenn man jetzt nur diese Gifte oben reinpackt, ist der Körper irgendwann überlastet mit der Ausscheidung dieser Gifte, weil der muss die loswerden, sonst stirbt der, sonst sterben wir daran. Wenn keine Mineralstoffe reinkommen, sondern nur Gifte, fängt der Körper irgendwann an zu sagen, okay, ich bin überlastet. Und dann sucht er einen Ort, wo diese Gifte dem Körper nicht schaden. Und das ist das Bindegewebe. Und dann werden die Knochen nicht mehr ernährt, dann wird auch der Muskel nicht mehr ernährt, weil der Muskel ist logischerweise umgeben von diesem faszialen Bindegewebe, was den Muskel in der Hülle hält und beweglich hält. Und dann ist er nicht mehr beweglich, dann ist die Faszie starr, der Muskel wird nicht mehr versorgt. Dann kommst du zu Verletzungen. Ist eigentlich ein relativ einfacher Zusammenhang, aber ja, er wird zu selten, zu wenig thematisiert.
Ja, noch. Du bist ja
Noch.
jetzt am Start auch in Zukunft. Was super spannend ist, da auch noch, was dann mental noch mit reinspielt. So ergänzend zu dem, zu 1000% und vor allen Dingen, die meisten Menschen leben ja so im Stress, dass dann auch noch, weißt du, das gar nicht regeneriert werden kann, selbst wenn die Mineralstoffe vielleicht sogar da sind, weil die ganze Zeit im Stress ist. Also gehalten wird natürlich auch so, je nachdem. Deswegen ist es halt auch so wichtig, was neben dem Platz passiert, da auch in die Entspannung zu kommen, weißt du, in die Regeneration auch. Mental so abzuschalten, wieder easy zu sein, locker zu sein, gutes Vertrauen, dass die nächste Trainingseinheit gut wird und so, weil dann, das spielt dann wieder zusammen, diese Ganzheitlichkeit, was Tobi schon angesprochen hat da.
Korrekt.
Jetzt ist es ja so, dass viele Jungs und Mädels, die gerade zuhören, sind gerade auf dem Weg, weißt du, Richtung Profifußball oder haben ihre Ziele im Fußball. Was super spannend natürlich auch mal zu wissen wäre von dir, du hast ja in der Karriere ja schon angefangen, bist dir bewusst darüber geworden, über die Wichtigkeit von dem. Dennoch bin ich mir sicher, jetzt auch, weißt du, nach dem Weiterbilden, nach der Ausbildung generell, bist du sicher auch nochmal auf einem anderen Level, was das Bewusstsein angeht. Wenn du mit deinem Bewusstsein, mit allem, was du gelernt hast, erfahren hast von jetzt, mal so zurückreisen könntest, so, und jetzt genau jetzt wieder 20 wärst, aber mit dem gleichen Bewusstsein, mit den gleichen Erfahrungen und so weiter, also was hättest du vielleicht nochmal anders gemacht in deiner Karriere oder was? Ja, hättest du dir da selbst mitgegeben, so auf deinem Weg? Kannst du darauf mal ein bisschen eingehen, so?
Also grundsätzlich hätte ich nichts geändert, weil der Weg dann auch dazu geführt hat, dass ich da gelandet bin, für mich, wo ich gelandet bin. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich hätte safe zu 100% mit 20 Yoga angefangen. Ganz sicher, während der Karriere, am freien Tag, 3-4 Mal in der Woche. Weil das ist so eine Praxis, die verändert den Körper nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren dran, fast jeden Tag so eine Stunde Yoga zu machen.
Was speziell machst du da? Da gibt es ja auch verschiedene Formen und so.
Ich habe angefangen mit Ashtanga-Yoga über meine Freundin. Das ist direkt voll rein. Also eigentlich so eine relativ komplizierte Form für mich, der ich vor 2 Jahren noch relativ steif war, sage ich mal. Aber dann kam dann irgendwie dieses Fußball-Mind dazu, dieses Competition-Mind. Ich wollte dann unbedingt, auch wenn gewisse Sachen überhaupt nicht gingen, habe ich es versucht und so weiter. Damit habe ich angefangen. Es ist, was ich bei mir dann körperlich auch in 2 Jahren getan hat, so allein jetzt mal anatomisch, was die Beweglichkeit angeht, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und das kann ich jedem nur raten. Weil das ist, wenn man im Fuß eine gewisse Beweglichkeit hat, eine Rotation der Hüfte in der großen Muskulatur, was jetzt zum Beispiel Verletzungsprophylaxe und so weiter angeht, dann ist man einfach total unanfällig. Man ist unanfällig und der Körper wird auch neuronal nochmal neu geschalten durch dieses Yoga. Man hat neue Verknüpfungen, das merkt man, die sich bilden. Ich kann den Muskel anders ansteuern. Und das hätte ich definitiv angefangen in sehr, sehr frühen Jahren. Ja, wenn ich verantwortlich eines Vereins wäre, dann würde ich das auch definitiv einfließen lassen und zwar verpflichtend. Das muss man einfach machen, das ist unglaublich. Das hätte ich mit Sicherheit gemacht. Ja, ich hätte dann schon mit 18 angefangen mit der Meditation jeden Tag aufs Kissen. Ich hätte mit 18 schon so gegessen, wie ich heute esse. Das hätte ich sehr, sehr interessant gefunden, was das mit mir in meiner Entwicklung sportlich dann nochmal gemacht hätte, wenn ich die Erkenntnisse schon mit 18 gehabt hätte und wirklich so strikt gewesen wäre, wie ich das heute bin. Dann, das würde ich gerne mal sehen. Also wie ich mich dann über die Jahre gefühlt hätte und was möglich gewesen wäre.
Yes, hätte ich auch sehr gerne gesehen, aber wie du schon gesagt hast, war natürlich wichtig, der Prozess, um jetzt da zu sein, wo du jetzt bist. Und natürlich kannst du es wieder weitergeben an andere Fußballer und siehst dann wieder quasi deren Laufweg und Erfolge. Worauf ich gerne nochmal kurz eingehen würde, du hast gesagt, auch mit 18 schon anfangen mit der Meditation, dich jeden Tag 30 Minuten aufs Kissen zu setzen, so hast du es, glaube ich, formuliert. Hast du dort so im Stillen oder so auch dann mit Visualisierung rein oder was hast du fußballspezifisch gemacht, wenn du wüsstest, okay, morgen ist ein Spiel und du gehst in die Meditation rein, kannst du da mal so eine fixe Anleitung geben für die Jungs und Mädels?
Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das lieber angeleitet macht oder mit Visualisierungen. Für mich war das immer das Beste, wirklich in Ruhe zu gehen. Ich habe das dann auch noch vor dem Spiel, wenn wir im Stadion angekommen sind, vor dem Rausgehen zum Aufwärmen, habe ich das dann auch noch gemacht. Ich habe mir dann einen Ort gesucht, einfach in der Kabine oder, keine Ahnung, in der Dusche oder in einem Nebenraum, wo ich für mich alleine war und habe dann da nochmal 10 Minuten gemacht, einfach so, um mich zu fokussieren, um die Energie bei mir zu behalten und auch um mich so in einen Ruhezustand, in so einen fokussierten Zustand zu versetzen. Das hat mir immer unglaublich gut getan, weil es so viele Einflüsse gibt. Als ich jung war, habe ich mir das noch sehr zu Herzen genommen. Ich weiß noch, zum Anfang der Karriere habe ich dann zum Beispiel noch in Foren gelesen, was Fans über Spiele oder über mich geschrieben haben. Mit 19 oder 20 ist man ja dann noch so, dass man die Bestätigung irgendwo noch im Außen sucht und darauf wartet, dass jemand sagt, oh ja, der hat aber geil gespielt. Dann packt man das auf sich drauf und fühlt man sich super. 5 Minuten später liest man, das will der hier, verkauf den mal und dann bist du am Boden zerstört. Das sind auch so Dinge, die mit dieser Praxis einfach kommen. Man bewertet Erfolge nicht über, man ist nicht auf Wolke 7 und genauso, wenn man schlechte Phasen hat oder Niederlagen erleidet, dann nimmt einen das nicht so mit. Man bleibt immer wie so ein Pendel irgendwo in der Balance. Ich habe irgendwann verstanden, das nicht überzubewerten, weil es am Ende ein Spiel ist, ein Hobby, was man zu seinem Beruf gemacht hat. Aber die Kunst ist, glaube ich, dabei, diese Freude für dieses Spiel nie zu verlieren. Und das macht das Geschäft einem unglaublich schwer, weil es gar keinen Platz hat irgendwann mehr, weil es halt wirklich einfach ein Geschäft ist. Aber was man halt wirklich tun kann, ist, das für sich zu praktizieren, das zu trainieren, immer bei sich zu bleiben, in Euphoriephasen, aber auch in depressiven Phasen. dass man wirklich immer bei sich ist und weiß, wer man ist und weiß, dass es am Ende wenig mit einem selbst zu tun hat. Jetzt auf die Kommentare zum Beispiel. Irgendwann ist mir klar geworden, die Menschen, die im Stadion stehen, die dich beleidigen, die in Foren über dich schreiben, die dir privat vielleicht auch schreiben auf irgendwelchen Accounts und dich beleidigen. Eigentlich reden die Menschen von sich selbst und nicht, und haben nie über mich gesprochen und ist mir das klar geworden.
Jawohl, richtig, richtig geil gesagt. Da möchte ich auch gleich mit dir nochmal drauf eingehen. Eine kurze Zusatzinfo noch, weil du gesagt hast, dann eher in den ruhigen Zustand zu kommen. Ist mittlerweile auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass der optimale Leistungszustand möglich ist. Alpha-Frequenz 7,83 Hertz Frequenz des Gehirns. Da auch wieder das Spannende, weil du wegen Ganzheitlichkeit, die Zirbeldrüse zum Beispiel hat auch genau die Frequenz 7,83 Hertz. Unsere Erde aktuell auch genau die Frequenz, genau. Da kommt alles wieder so zusammen. Das ist generell crazy, wenn man da.
Zirbeldrüse ist sehr, sehr spannend. Wird witzigerweise von der Schulmedizin komplett negiert und das hat einen Grund. Eigentlich ist die unser intelligentes Zentrum. Da gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die dafür sorgen, dass die Zirbeldrüse gereinigt wird und entkalkt wird. Weil das ist das Ziel der Industrie mit dieser Industrienahrung, die so gut es geht zu verkalken, damit wir mit unserem dritten Auge gar nichts mehr sehen.
Da darf man auch mal die Zahnpasta wechseln und verschiedene Dinge. Kannst du da ein, zwei Sachen nennen? Also Kurkuma ist mir geläufig, auf jeden Fall.
Chiait ist, das kann ich dir gleich schon. Shilajit. Chiait, das ist ein Harz, was gewonnen wird unter anderem im Himalaya. Und das hat, ich glaube, 87 Spurenelemente. Und das ist bekannt dafür, die Drüsen, unsere Hirndrüsen, ob es jetzt die Epiphyse oder also Zirbeldrüse ist oder die Hypophyse, zu reinigen und zu entkalken. Dann gibt es noch was richtig Geiles, das ist Boraxsalz. Da kann man so Trinkkuren machen. Da verdünnt man zum Beispiel, da nimmt man, ich glaube, einen Teelöffel auf 200 Milliliter und trinkt davon 5 Gläser am Tag. Das haben wir nee, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir das ausprobiert und wir haben gesagt, wir haben gedacht, wir trinken das so pur. Wir haben das dann pur getrunken und da hat unser ganzer Körper angefangen zu kribbeln und so weiter. Da haben wir glücklicherweise nochmal nachgeschaut und das ist auch möglich, das pur zu trinken für so eine echt intensive Reinigung. Aber es ist total spannend, sehr, sehr spannendes Thema. Die Zirbeldrüse ist,
Mega spannend.
können wir uns Stunden drüber reden, da kann man ein bisschen
Absolut.
zurückgehen.
Absolut. Richtig geil. Danke dir, Tobi, dafürs Teilen schon mal. Ich würde nur ganz kurz nochmal übersetzen für die Jungs und Mädels letztendlich, warum es so wichtig ist, einfach aus verschiedensten Gründen, aber grundsätzlich überhaupt Zirbeldrüse sorgt auch dafür, dass du klare Bilder sehen kannst, dass du klarer du visualisieren kannst, sportpsychologisch schon nachgewiesen, desto leichter ist es dir auch mentales Training durchzuführen, desto leichter kannst du aber auch bestimmte Spiele schon im Vorhinein, weißt du, da reingehen, dass du dann weniger nervös bist, weil du die Situation schon 10, 15 Mal erlebt hast, so was auch wieder hilfreich sein kann, besonders wenn man das erste Mal vor Fans spielt und so weiter.
Die
Genau.
bilden zum Beispiel auch Melatonin im Körper. Und Melatonin ist das Hormon, weswegen du schlafen kannst, weswegen du entspannen kannst, weswegen dein Immunsystem gestärkt wird, zum Beispiel.
Auch sehr geil. Jetzt, wie du gesagt hast, wir könnten, wie gesagt, da wahrscheinlich schon noch Stunden einsteigen. Lass mal zurückkommen zu der Freude, weil das ist auch ein Thema, was ich brutal wichtig finde, die Freude am Fußball zu behalten, weil es ja gleichzeitig auch wieder, auch schon nachgewiesen, ne? Erst durch Freude kannst du wieder also so Hirnwindungen verknüpfen, also kannst eigentlich erst wieder lernen in der Freude und meistens dann im Fußballgeschäft geht die Freude irgendwie verloren, weil es ein Geschäft ist so. Du hast ja auch mal gesagt, du warst ja auch des Öfteren, weißt du, in Relegationsspielen und so Sachen. Ist natürlich schon dann schwierig, Freude zu behalten, aber was glaubst du, wenn du auch zurückblickst, was braucht es, um selbst in diesem harten Geschäft, du hast schon ein Thema genannt, das bei sich zu bleiben, aber was braucht es vielleicht noch oder kannst du da mal tiefer drauf einsteigen, um die Freude, egal wo du spielst, egal was da so um dich herum passiert, hochzuhalten im Fußball, weil es ja gleichzeitig dafür sorgt, dass deine Leistungsfähigkeit auch mehr am Start ist.
Also ich kann von mir sprechen. Bei mir hat das mit meiner eigenen Geschichte zu tun. In der Jugend war schon klar, okay, er hat besondere Fähigkeiten und in der Jugend war zum Beispiel mein Vater immer mein Trainer. Und wenn dein Vater dein Trainer ist, kannst du dir vorstellen, dass das eine besondere Konstellation ist, dass ich früh in eine Position gekommen bin, wo mir Druck aufgeladen wurde. Dass ich immer derjenige war mit in der D-Jugend oder E-Jugend oder D-Jugend, der für die anderen quasi so ein bisschen mitspielen musste, der die ganze Verantwortung aufgeladen bekommen hat. Wir haben dann nach Spielen, was total absurd ist, mit 10 oder mit 11 dann auch zu Hause gesessen und wenn mal was nicht funktioniert hat, dann war das immer ein Thema. Also ich war dann derjenige, der einerseits die Mannschaft mitgezogen hat, aber andererseits dann auch der erste Verantwortliche war für Dinge, die nicht so funktioniert haben. Und das war dann bei uns zu Hause auch Thema, was wieder mit meinem eigenen Vater zu tun hat und seiner Geschichte, weil er auch gerne Fußballprofi geworden wäre, es aber nicht funktioniert hat, aus den verschiedensten Gründen. Das war das Päckchen, was ich für mich am längsten mit rumtragen musste eigentlich. Mhm. Das nimmst du mit, unterbewusst, wenn du das nicht thematisierst für dich, wenn du das nicht konfrontierst, dann nimmst du das mit. Und für mich war es immer so, dass aus dem Grund die Freude immer so ein bisschen hinten angestellt war bei mir. Ich musste das für mich erst konfrontieren, was dann auch ein Effekt dieser Praxis der Meditation zum Beispiel war, dass ich das gemacht habe oder über Erlebnisse in meiner Karriere dahin gekommen bin, mir das anzuschauen. Wie war das früher? Warum empfindest du so, dass du irgendwie eine Verantwortung noch für alle anderen auf dem Platz mitträgst? Warum glaubst du, du könntest Verantwortung für deinen Mitspieler übernehmen? Kannst du nicht. Funktioniert nicht. Wenn du das machst, dann nimmst du dir immer Energie, dann nimmst du dir Körner, du bist mit deinem Fokus woanders und zwar bei Dingen, auf die du gar keinen Einfluss hast. Auf das kann man das runterbrechen. Kümmere dich um die Dinge, auf die du Einfluss hast und die können nur mit dir zu tun haben. Die können nicht mit dem Trainer zu tun haben, die können nicht mit dem Mitspieler zu tun haben. Es kann nur um dich gehen bei der ganzen Sache und alles andere wird dir Energie rauben. Und immer wenn man für sich feststellt, hey, ich drifte ab, ich war zum Beispiel immer dann der Trainer am Training, eigentlich sollte der dies machen, warum sieht der das nicht, warum entscheidet der so und nicht so. Das war für mich immer der größte innerliche Kampf und dabei hat mir diese Praxis unglaublich geholfen. Das hat lange gedauert. Ich glaube, an den Punkt bin ich erst so mit 29, 30 gekommen. Ja, vielleicht so 28, 29, 30, wo ich das wirklich regulieren konnte, wo ich das gehen lassen konnte, um nicht zu sagen, hey, das ist der Trainer, der versucht alles, der macht sein Bestes, der sieht das, was er sieht. Viele Dinge sieht er nicht, aber das ist der Trainer und er hat die Verantwortung. Und du bist hier Spieler, du machst das, was du beeinflussen kannst für dich und der Rest liegt einfach nicht in deinem Verantwortungsbereich. Und wenn ich jemandem etwas mitgeben müsste, wäre das, sich immer wieder darauf zu besinnen, wo der eigene Verantwortungsbereich anfängt und aber auch, wo der aufhört.
Yes, wirklich richtig geil. Danke dir da auch fürs Teilen von, ja, weißt du, deiner Geschichte da, was du für ein Päckchen dort hattest. Ja. Das ist definitiv auch wichtig zu verstehen.
Ja, das sieht man halt von außen dann nicht. Und das ist bei jedem Spieler so. Jeder Spieler hat seine Geschichte. Menschen, die im Stadion sitzen und gerne unterhalten werden müssen oder die eigene Mannschaft gewinnen sehen wollen, ja, die wissen das nicht. Und da findet dann so eine Entkopplung statt. Es geht dann nicht mehr, dann bist du wieder bei dem Thema Geschäft, es geht dann nicht mehr um den Mensch. Es geht dann um ein Geschäft und um Menschen, die total unbewusst anderen Menschen, die unten auf dem Platz stehen, gegenübertreten. Ob es jetzt Beleidigungen sind von oben oder im Internet und einfach diese menschliche Komponente einfach, die ist einfach nicht da. Also bei ganz, ganz vielen Menschen. Natürlich gibt es auch andere im Stadion, aber die ist einfach nicht da.
Aber was ich sehr geil finde, du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass du irgendwann begriffen hast, die Fans, die dich dort beleidigen, haben eigentlich ein Problem mit sich selber. So. Ja. Sehen da, spiegeln irgendwas wider, was in ihrem Schatten noch ist, also unbewusst noch nicht angeschaut oder was auch immer. Würdest du sagen, dass dieses Wissen, weil es ist ja jetzt nur ein rein verstandestechnisches Wissen, aber würdest du sagen, dass das schon mal hilfreich ist für jeden und zu wissen, hey, das ist einfach so im Fußballgeschäft, es wird so sein, du wirst beleidigt werden, so, es wird sein, dass der Trainer einen anderen Lieblingsspieler hat, den lobt, dich nicht, so, aber du kannst es halt nicht beeinflussen, dass dieses Wissen schon mal sehr wertvoll ist, um dann trotzdem bewusst den Schritt zu gehen, weil der Vorteil ist ja trotzdem, weißt du, irgendwann mit dem, was du liebst, weißt du, dein Geld zu verdienen, was auch immer, was ja viele auch so als Motivationsantrieb haben. Denkst du, ist es möglich, wenn man dieses Wissen jetzt einmal hat, das immer wieder im Reflexionsprozess zu verstehen, okay, das ist einfach so, aber gut, ich konzentriere mich wieder darauf, was ich beeinflussen kann, entspannt zu bleiben, Freude ins Spiel zu gehen und einfach mein Bestes zu geben und vielleicht der Leuchtturm zu sein, also das Leitbild für andere, So kann man es auch machen. Glaubst du, es ist möglich so?
Das ist möglich. Das Wissen ist sicher der erste Schritt. Danach kommt noch ein bisschen Arbeit, sodass man sich, dass man das körperlich dann auch fühlt und empfindet. Weil es ist eins zu sagen, jetzt kommt jemand und beleidigt dich im Stadion. Es ist eins zu wissen, hey, der redet von sich selbst, der redet nicht von mir. Ich nehme das nicht persönlich. Das sind nur die Worte. Das heißt aber nicht, dass das innerlich so ist und einfach an einem abprallt. Das geht erst mit der Zeit und mit der Arbeit auch mit sich selbst. Weil wir sind geeicht auf Reaktionen von außen. Wir sind darauf geeicht, dass der Fußballer, dass der Kicker schreibt, Note 2. Schlägst einen Kicker auf, ja geil, hab eine Note 2. Ja, und wenn er jetzt jede Woche 6 stehen würde, du weißt aber, dein Trainer weiß das und deine Mannschaft weiß, dass du ein richtig gutes Spiel gemacht hast, was macht das dann? Wo ist der Unterschied? Also darauf sind wir ja geeicht. Da muss man hinkommen als Profisportler, bei sich, wirklich bei sich zu sein und damit auch zu arbeiten und wirklich für sich zu verinnerlichen, dass diese Menschen von sich reden und sich selber auch die Anerkennung zu geben, die man verdient. Das umzudrehen, also nicht mehr im Außen zu suchen, sondern sich selber die Anerkennung zu geben. Was für mich, was mir immer unglaublich geholfen hat während der Karriere, ist, zurückzublicken und zu sehen, hey, guck mal, was du erreicht hast, guck mal, was du geschafft hast. Es gibt Millionen von Kindern in Deutschland, die sich das wünschen und 98% werden es nie schaffen und du hast das Privileg, das geschafft zu haben, beziehungsweise hast es dir erarbeitet und diese Erfahrungen sammeln zu dürfen. Das hat immer ganz, ganz viel für mich relativiert.
Ja, sehr, sehr geil. Das ist auch so ein schöner Punkt zum Coaching, auch immer ein Riesenthema, dass viele kommen und haben so, weißt du, mir fehlt die Anerkennung vom Trainer und dann irgendwann dahin zu kommen, dass du der bist, weil es dein Einflussbereich, dir die Anerkennung zu geben, dann brauchst du diese nicht mehr von außen, in einem gewissen Maß. Aber wie du gesagt hast, ein Prozess, musst du natürlich auch dann fühlen können, das ganze Ding.
Ja. Und ja, irgendwann ist es schief, ne? wenn nie ein Lob vom Trainer kommt, obwohl man echt performt, dann ist es irgendwann schief. Da muss man den Trainer auch hinterfragen, was er für eine Führungspersönlichkeit hat oder für eine Philosophie. Irgendwann nimmt es dann ein Ausmaß an, wo man echt richtig, richtig gut sein muss in der Arbeit mit sich, um das alles so auszublenden und trotzdem immer noch performen zu können, obwohl nie eine Reaktion kommt in die Richtung vom Trainer.
Ja, absolut. Aber grundsätzlich, glaube ich, gilt da schon dieses Prinzip, weißt du, wenn du selbst stimmst, stimmt auch alles im Außen. So, weißt du, weil du dann auch wieder RAS-technisch, also retikuläres Aktivierungssystem, mehr das wahrnimmst, was für dich läuft, so, und weniger das, was gegen dich läuft, so. Das, also dieses Prinzip kann man da, glaube ich, schon für sich nutzen.
Kann man, ja.
Genau, jetzt zum Abschluss gerne noch, du hast ja so, wir haben über viele Dinge gesprochen, du hast auch einige Praxistipps schon gegeben, was großartig ist. Was würdest du sagen für diese innere Arbeit, so, um dann vielleicht von dem Wissen auch ins Fühlen zu kommen, also das zu integrieren? Bei dir hat es auch gewisse Jahre gedauert, Erfahrungen sind auch gut dort. Aber was würdest du sagen, ist eine Übung, Sache oder vielleicht auch Routine, die jetzt jeder Fußballer, der uns gerade zuhört, für sich umsetzen kann, die du mitgeben würdest, so vielleicht für das, mehr bei sich anzukommen, um die Freude wieder und den ganzen Rattenschwanz ausleben zu können?
Ja, wirklich für sich in Ruhe zu trainieren zu Hause, vielleicht anzufangen, den Atem wahrzunehmen. Ich würde den Meditationsschlüssel als Schlüssel dafür nehmen. Also sich hinzusetzen und den Atem wahrzunehmen. Einatmen, ausatmen. Das zu zählen auch. Also einatmen, ausatmen ist eins und dann mal bis 20 zu zählen, um zu spüren, was das mit einem macht und wie der Atem sich automatisiert und was für eine Ruhesituation und Ruhephase man dann eintritt. Das ist eigentlich die simpelste Übung, die ich jedem so mit ans Herz legen würde. Wenn man das Gefühl haben möchte, gibt es mittlerweile auch so viel Inhalt über die verschiedensten Plattformen, wo sowas auch natürlich geführt geht. Aber eigentlich, es ist überhaupt nicht kompliziert. Meditation ist eigentlich das Natürlichste und Einfachste der Welt, sich hinzusetzen und ein- und auszuatmen und das bis 20 zu zählen. Einfach das, was da hochkommt, sein zu lassen, dem mich anzuhaften, zu spüren, hey, das sind Gedanken, die steigen in mir auf, aber ich kann die beobachten, weswegen ich logischerweise nicht die Gedanken bin. Wenn ich die beobachten kann, dann kann ich nicht meine Gedanken sein. Und ich glaube, das habe ich eben nicht erwähnt, ist, glaube ich, für mich war die erste große Lektion zu realisieren. Es sind Gedanken in deinem Kopf, aber du bist nicht die Gedanken. Und du machst die Gedanken auch nicht, weil die kommen ununterbrochen. Du produzierst diese Gedanken nicht. Diese Identifikation mit Gedanken aufzubrechen, zu spüren, ich kann die Gedanken beobachten, also kann ich die Gedanken nicht sein. Also sie steigen in mir auf, aber ich bin nicht meine Gedanken. Das löst eigentlich alles. Also ja, das kann man immer wieder für sich anwenden. Ich habe da damals Byron Katie gelesen, die The Work entwickelt hat. So ein Überprüfungssystem der Gedanken, was unglaublich, unglaublich gut ist. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich zu Gemüte zu führen. Um diese Entkopplung einfach oder um wahrzunehmen, was Gedanken machen. Dass Gedanken einen wirklich leiden lassen können. Und dass es oft am Ende nur ein Gedanke ist, ein falscher Gedanke über sich selbst, der Leiden auslöst. Und das kann so schnell gelöst sein. Aber ja, Meditation in Ruhe hinsetzen, angeleitet oder nicht, und einfach nur atmen und sich selber wahrnehmen. Das wirkt Wunder.
Mega. Danke dir fürs Teilen. Auch krass, weil es schon wieder, weißt du, so etwas Einfaches, aber das ist schon wieder so ein geiler Nährboden für all die ganzen geilen anderen Dinge, die du davor besprochen hast. Dann geht es dann rein in die Tiefe und so. Aber damit zu starten, wirklich brutal wertvoll. Und ja, ich sag mal noch etwas zu Mae. So, wenn ihr das gehört habt, was Tobi gesagt hat, ich glaube, da kann man sicher gehen. Alle Produkte da von deinem Online-Shop, die am Start sind, kann man sicher gehen, da ist man auf der sicheren Seite oder auf der guten Seite, wenn man diese sich zu Gemüte führt. Das werde ich ja auch unten drunter verlinken, so. Genau. Generell, Tobi, wenn jetzt Leute mehr von dir sehen wollen oder auch dann von deiner Arbeit ein bisschen verfolgen wollen, wo könnte ich die Leute finden?
Ja, ich habe die Instagram-Seite, wo ich eigentlich relativ viel in die Richtung Essen poste, wo ich das werde ich wahrscheinlich auch intensivieren, vielleicht mit Rezepten und so weiter, wo junge Sportler dann gewisse Dinge für sich abschauen können oder wenn sie mich kontaktieren wollen, um gerne eine Zusammenarbeit zu starten oder andere Dinge, können die da auf meiner Instagram-Seite, können die sich eigentlich sehr gut informieren. Kannst ja auch unten drunter unter das Video posten.
Hau ich auch dann runter. Jawohl, perfekt. Top, Tobi, dann Dankeschön für deine Zeit, für deine Energie, die du reingesteckt hast. War, glaube ich, brutal spannend. So, für jeden, der zugehört, kann einiges für sich mitnehmen und sehr ja, in die Umsetzung kommen da, Freunde.
Sehr gut. Dankeschön.
Top.